Guten Morgen. Vor ein paar Wochen hatten wir hier ein Gemeindeforum zum Thema Visionsfindung für die Gemeinde. Und da stand dann plötzlich dieses Wort betende Gemeinde im Raum. Und da hat jemand ganz spontan gerufen, wir sind keine betende Gemeinde. Und das hat mich so angesprungen, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt weiß ich, was ich am 29. Juni reden werde, worüber ich reden werde, nämlich über das Gebet in der Gemeinde. Ich möchte mich heute konzentrieren und speziell eben beschränken auf das Fürbittengebet in der Gemeinde. Das Thema Gebet an sich beschäftigt mich schon sehr lange. Ich bin über ein Buch über das Gebet überhaupt zum Glauben gekommen und ich habe daher im Laufe des mehr als ein Vierteljahrhundert, dass das her ist, mich sehr viel damit beschäftigt. Und wenn ich ein Charismatiker wäre, würde ich sagen, Gott hat mir vor 8 Jahren ein Bild gegeben. Jetzt bin ich kein Charismatiker, muss ich es ein bisschen anders formulieren. Aber im Prinzip läuft es darauf hinaus, ich habe also ein wunderschönes Bild bekommen. Ah ja, das ist nicht dieses Bild, was man da jetzt sieht. Das ist, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist in Gethsemane in Israel. Dort war ich, vor 20 Jahren hatte ich Gelegenheit, ein Relief, das mich unglaublich angesprochen hat. Und ich habe dieses Bild immer wieder vor mir, wenn ich bete, weil diese Haltung da von Jesus Christus, wie er da eben betet in Gethsemane, die hat mich immer sehr angesprochen. Ja, vor 8 Jahren ist unsere Jüngste gerade geboren und es hat sich nach ein paar Minuten herausgestellt oder einer Stunde, sie hat irgendein Problem. Die Sauerstoffsättigung im Blut ist nicht ausreichend. Heute wird so alles gemessen und ist ganz toll. Und es war dann lange Untersuchungen, ausgiebige und die Diagnose stand schließlich fest. Heidi hat einen Herzfehler, Fachausdruck, Transposition der beiden großen Arterien. Ich muss jetzt einen ganz kurzen Exkurs machen zur Anatomie des menschlichen Herzens. Man sieht das hier sehr schön, in der Mitte ist das Herz und da gibt es so eine Achterschleife. Das Blut wird vom Herz in die, und zwar von der rechten Herzkammer in die Lunge gepumpt. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Kein Mediziner da. Und von der Lunge kommt es, dann wird es mit Sauerstoff angereichert und kommt ins Herz, wieder in die linken Herzkammern und wird von dort in den Körper gepumpt. Bringt den Sauerstoff, das ist hier rot angedeutet, in den Körper. Und vom Körper, dort wird der Sauerstoff, bringt dem Leben, wird das Kohlendioxid wieder durchs Herz in die Lunge transportiert und schließlich mit Sauerstoff angereichert und Kohlendioxid wird abgegeben. Bei der Heidi nun war das vertauscht. Da waren die Arterien verkehrt angeschlossen. Transposition ist eben der Fachausdruck. Dadurch entsteht ein geschlossener Lungenkreislauf und ein geschlossener Körperkreislauf. Im Mutterleib ist das kein Problem, da funktioniert ja noch keine Atmung, da ist die Versorgung über die Nabelschnur. Aber wenn diese Kinder dann geboren werden, innerhalb der ersten Lebenswochen ersticken sie praktisch. Also sie haben keine Chance zu überleben. Wir sind heute so glücklich, dass wir in Österreich leben. Seit circa 30 Jahren kann man diese Operation vornehmen und das staatliche Gesundheitssystem zahlt das. Ich weiß also, es gibt viele Länder in der Welt, wo diese Operation überhaupt nicht möglich ist und es gibt Länder in der Welt, wo sie möglich ist und da hätte ich mich entscheiden müssen, ob ich mich für den Rest meines Lebens verschulde oder ob wir Heidi sterben lassen. Wir sind so glücklich, in Österreich zu leben und dafür bin ich sehr dankbar und seither versuche ich nicht mehr über das österreichische Gesundheitssystem zu schimpfen. Ja, diese Operation am 10. Mai 2006 hat sie stattgefunden und das war in Linz. Der Dr. Meyer dort ist ein ganz großer Kapazunder auf seinem Gebiet, ein absoluter Spezialist, da kommen von der ganzen Welt die Leute her, Kinder, um operiert zu werden. Und da gibt es in diesem Linzer Krankenhaus eine wunderschöne Kapelle. Und da bin ich dann hineingegangen, zeitig in der Früh, als wir die Heidi zum OP gebracht haben. Und habe gebetet. Und wie es oft so ist, in solchen Zeiten, wo man so in einer angespannten Situation ist, hat man oft ganz besondere Zeiten des Gebets und der Begegnung mit Gott. Und so ist es auch damals mir gegangen. Ich habe gesagt, Herr, was willst du mir sagen? Ich hatte da immer wieder sind Sachen mit dem Herzen gekommen. Was ist mit dem Herzen? Und habe ich so nachgedacht, die Lunge, da kommt der Sauerstoff her, durch mein Herz, geht er in den Körper. Und vom Körper, dort bringt er Leben. Und vom Körper kommt das Kohlendioxid durch mein Herz in die Welt. Und da ist mir auf einmal so aufgegangen, diese Parallele, das ist die Lunge, das ist da, wo Gott ist. Da gibt's, Gott füllt mich mit neuem Leben. Gott füllt mich mit Liebe, Vergebung. Und durch mein Herz will Gott das in die Welt bringen. Durch mich, durch mein Herz soll dieses Leben, dieses sprudelnde Leben, diese Liebe in die Welt kommen und lebensspendend für die Welt sein. Und auf der anderen Seite soll ich durch mein Herz die Not, das Leid, Schuld, Sünde und so weiter der Welt im Gebet vor Gott bringen. Durch mein Herz vor Gott. Und Gott, das ist, da denke ich dann an die Fürbitte, Gott reinigt das, füllt mich wieder, das ist bei ihm gut aufgehoben. Und dieses Bild hatte ich plötzlich so vor mir. Und bei der Heidi, wenn wir uns das anschauen, da war das eben vertauscht. Da gibt's eben da rechts diesen Kreislauf in der Welt und links den in Gott und keine Verbindung. Keine Verbindung zwischen dem Leben in der Welt und dem Leben bei Gott. Und das ist nicht lebensfähig. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Bild auch für mein Leben. Ich bin sehr fromm am Sonntag und so und in der stillen Kammer, aber hat das Auswirkungen auf die Menschen in meiner Umgebung, hat das Auswirkungen auf die Welt? Und damals war ich auch noch in einer Kirchengemeinde, die nicht sehr lebendig war, und da habe ich mir gedacht, das ist auch ein Bild für diese Gemeinde vielleicht. Geht das Leben, die Liebe, die wir von Gott bekommen, auch in die Welt? Gibt es diese Verbindung? Und ohne diese Verbindung können wir gar nicht leben. Letztlich braucht jeder Mensch, jede Gemeinschaft so eine Operation. Gott kann sie machen, dass das wieder stimmt. Gott kann sie machen, und unsere Heidi hat die Operation überlebt. Und ihr kennt sie ja wohl alle, es ist ja ein sehr lebenslustiges, fröhliches Mädchen, ein richtiger Segen für uns alle, und ich bin sehr gespannt, was Gott noch aus ihr machen wird. Ich habe damals sehr gebetet für sie. Letztlich brauchen wir alle diese Operation in einer gewissen Weise, dass das wirklich voll zum Tragen kommt, diese Achterschleife durch unser Herz in die Welt. Und ich möchte heute eben ganz speziell dieses, ich habe das an den Anfang gestellt, ganz bewusst, dieses Fürbittengebet in der Gemeinde. Ich möchte ganz kurz der Frage nachgehen, worum sollen wir denn bitten in der Gemeinde, in unserer Fürbitte? Dann zwei Aspekte herausgreifen, nämlich die Einigkeit in der Gemeinschaft und die Beharrlichkeit im Gebet. Und als drittes noch ein paar praktische Überlegungen, wie wir denn das vielleicht noch besser umsetzen könnten. Ich gehe jetzt nicht der Frage nach, ob wir eine betende Gemeinde sind oder nicht, sondern ich denke mir, Potenzial zur Verbesserung ist immer gegeben. Worum sollen wir also bitten? In der Bibel gibt es ja unzählige Aufforderungen von Gott an uns, dass wir bitten sollen. Bittet, so wird euch gegeben und so weiter. Und es gibt dazu eine Fülle von Verheißungen, dass Gott diese Gebete erhören wird. Und das ist an sich schon wunderbar. Es gibt aber noch einen zusätzlichen Satz hier aus dem Johannesevangelium, den ich herausgenommen habe. Jesus nennt uns Freunde. Er nennt uns Freunde. Der Knecht, sagt er, der Sklave, der Diener, der weiß nicht, was er tut. Der ist blinder Befehlsempfänger, der Herr sagt, mach das, mach das, mach das. Wie das zusammenpasst, ist im Prinzip egal, er macht das halt, was der Herr anschafft. Aber wir sind Freunde, der Herr hat uns alles gesagt, was wir wissen müssen, sogar was er selber weiß. Er hat alles gesagt, was er von seinem Vater gehört hat. Und jetzt sind wir Freunde, Mitarbeiter, wir denken mit, wir können mitdenken, wir wissen Bescheid. Wir sind nicht irgendeinem Schicksal hilflos ausgeliefert, sondern wir sind eben Mitarbeiter und eben noch mehr sogar Freunde Gottes. Und die Weltgeschichte ist voll von Beispielen, wo Gebet den Lauf der Geschichte durchaus verändert hat. Auch in der Bibel gibt es eine Reihe von solchen Beispielen, aber auch in der Geschichte der Welt. Und selbst wenn die Dinge schlimm werden, wir leben ja heute hier in Österreich zumindest in einer relativen Ruhe, selbst wenn die Dinge schlimm werden oder sind, ist immer noch durch Gebet möglich, im Kleinen oder sogar im Größeren, dass wir das Licht sind, dass wir Gutes bewirken können, dass wir Salz sind, Fels in einer haltlosen Umgebung, Licht in einer dunklen Welt. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nichts bittet. Und Gott gibt uns damit drei Dinge. Erstens die Möglichkeit zu bitten, zweitens die Zusage, dass er es erhören wird, und drittens die Verantwortung, es zu tun. Also die Möglichkeit zu bitten, die Zusage, dass er es erhören wird, und drittens dann auch für uns die Verantwortung, dass wir auch wirklich beten. Und ich denke, dass uns das zumindest in zweierlei Weise motivieren kann, nämlich erstens, dass wir unsere Verantwortung auch wahrnehmen und sprich wir beten und bitten, und dass wir uns aber auch regelmäßig Gedanken darüber machen, worum wir eigentlich bitten sollen. Denn zu bitten ist ja eine Sache, aber was sollen wir denn bitten? Es gibt nichts, was wir nicht vor Gott bringen können, das ist einmal ganz klar. Aber die Zeit ist begrenzt, die Möglichkeiten sind begrenzt. Und ich finde es einerseits wunderbar, wenn Menschen in Schwierigkeiten füreinander beten, Krankheiten, sonstige Nöte, es gibt Beziehungsprobleme etc. Aber die Frage ist, gehört das ins Gemeindegebet? Das mag das eine oder andere Mal sein. Ich denke mir dann immer wieder, naja, manch einer mag es gar nicht, wenn er hier erwähnt wird. Manche Probleme gehören auch nicht unbedingt in die Öffentlichkeit, nicht? Und das ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Es ist auch eine praktische Frage. Wenn hier 100 Leute sitzen, dann gibt es sicher 500 Probleme, die uns sofort einfallen würden. Wir können nicht für 500 Dinge gleichzeitig hier beten. Das geht gar nicht. Wir können höchstens stellvertretend ein, zwei herausgreifen. Es ist also auch eine Frage der Gruppengröße. Und was mich fasziniert, Jesus hat uns eigentlich ein Gebet gegeben, was wir gerade gesungen haben, das sozusagen ein Rahmen ist. Ursula, darf ich dich um die nächste Folie bitten? Danke. Und das ist eben dieses wunderbare Vaterunser. Das hat uns Jesus gegeben. Es ist eine Kurzfassung letztlich des Willens Gottes. Ich würde so sagen, es ist ein Rahmen, allgemein gehalten. Und unsere Aufgabe ist es in gewisser Weise, die Situationen in unserer Umgebung mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und die Situationen in unserer Umgebung dann darauf eben auszubuchstabieren und vielleicht konkret zu werden. Schauen wir uns das einmal im Einzelnen an. Es gibt 3 Bitten, die so direkt zu Gott gehen und 4 Bitten, die dann auf die Welt kommen. Die Zahl 7 kommt natürlich wieder vor, die Vollzahl. Geheiligt werde dein Name, heißt es da. Man könnte über jede Bitte eine ganze Predigt halten. Wäre überhaupt kein Problem. Ich muss es jetzt wieder mal so ganz kurz machen. Dein Name, wir nennen uns Christen, wir sind nach Gott genannt. Es geht also auch um unsere Heiligkeit, dass wir als Gemeinde heilig sind und dass man das auch sieht in der Welt. Wir bitten letztlich, dass wir heilig sind, dass wir Salz sind, Licht sein und dass wir Gott die Ehre geben. Das zweite ist, dein Reich komme. Hier geht es darum, wo ist Gottes Reich? Das ist da, wo Menschen sich Gott unterordnen, wo Menschen zum Glauben kommen, im Glauben leben, im Glauben wachsen. Jesus sagt, lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Also, dass wir als Gemeinde auch im Glauben leben, im Glauben wachsen und vor allem, dass Menschen durch uns auch zum Glauben finden. Dein Wille geschehe. Es geschieht in der Welt an vielen Orten und Stellen und in vielen Situationen sicher nicht Gottes Wille. Hier denke ich sehr stark an die große Politik, auch an die kleine Politik. Ich denke an viel Alltag, Beziehungen, Gesellschaft, Gerechtigkeit, Frieden, Kriege und so weiter. Es gibt viele Dinge, wo wir darum bitten können, dass Gottes Wille geschieht. Das war jetzt einmal der Blick wirklich ganz auf Gott. Jetzt geht's zu uns herab. Unser tägliches Brot gib uns heute. Unser tägliches Brot, das ist einmal das, was wir wirklich zum Überleben brauchen. Wenn die Menschen reihenweise verhungern, dann braucht man ihnen auch gar kein Evangelium mehr zu bringen. Sie brauchen was zum Essen zuallererst einmal. Also das ist das Allerwichtigste, dass wir überhaupt einmal überleben können. Und das Unser erinnert mich daran, dass wir ja nicht alleine in der Welt sind. Weder als Gemeinde noch als Einzelne, sondern unser, das hat die Blickrichtung auf die ganze Welt hinausgerichtet. Auf der ganzen Welt. Und wir leben in einer Welt von einer gigantischen Ungleichverteilung. Es gibt also ungleich viel mehr, als nötig wäre, um alle Menschen zu ernähren, aber die Verteilung passt nicht und das hat verschiedene strukturelle Gründe und wir bitten also auch hier darum, dass Gott hier Hilfe schafft. Dann das zweite von den Bitten für uns ist das geistliche Überleben. Vergib uns unsere Schuld. Vergebung ist das, also die Schuld ist das große Problem der Menschen und deswegen ist ja Jesus Christus in die Welt gekommen und gestorben, dass Schuldvergebung möglich ist, überhaupt möglich ist. Das heißt, wir denken daran, dass wir schuldig sind vor Gott, schuldig sind gegenüber den Mitmenschen und das Unser erinnert mich auch daran, dass auch wir als Gemeinde immer wieder neu schuldig werden und es geht um diese Haltung der Vergebungsbereitschaft, aber auch das zu empfangen, der Bereitschaft, das zu empfangen und Bewusstsein uns zu sein, dass wir Vergebung brauchen, um die wir hier bitten. Dann heißt es, führe uns nicht in Versuchung. Das ist gerade in unserer heutigen Zeit, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben jetzt so ein Jahrhundert Werbeindustrie und ein Jahrhundert lang sind wir damit wirklich jetzt so Propaganda, es hat auf uns eingehämmert. Du musst haben, du musst kaufen, es ist alles erlaubt, es ist alles möglich, es ist alles erstrebenswert. Was du willst, musst du dir sofort erfüllen, egal wie gut oder schlecht, Hauptsache du hast es. Und wir sind dadurch generell in so einer versuchbaren Haltung, egal was es ist, naja, ich habe ja ein Recht darauf. Es spielt in alle Lebensbereiche hinein. Und hier auch Gott zu bitten um Heiligung, dass wir im Glauben bleiben und immer die Frage auch stellen, Gott, willst du das wirklich? Und dass er uns da bewahrt vor der Versuchung, die uns auch wegführen will von Gott. Uns eben aufs Wesentliche zu konzentrieren, ist hier sicher eine ganz wesentliche Bitte. Und schließlich erlöse uns von dem Bösen. Das ist so eine Bitte. In der Welt gibt es viel Böses. Das ist einfach eine Realität in einer gefallenen Schöpfung. Viele Strukturen, Umstände, Situationen, auch Menschen, die wirklich böse sind, die wirklich Böses tun, die zerstören wollen oder zerstörerisch wirken. Umstände, Situationen. Und wir bitten, dass Gott uns einerseits davon befreit, aber auch, dass diese Sachen nicht wirksam werden, sondern dass wir trotzdem Frucht bringen können, dass unser Leben trotzdem, eben unser Dienst, unser Wirken, unser Leben trotzdem fruchtbar ist für Gott und die Welt. Ja, das sind so ganz kompakt die 7 Bitten, die Jesus uns da genannt hat. Und dann gibt es am Schluss noch einen Lobpreis. Und ich glaube, ein Lobpreis ist was ganz was Wunderbares und Wichtiges, denn es erinnert uns daran, wer Gott ist. Es erinnert uns daran, dass wir ja nicht zu irgendwem gehen und sagen, Papa oder Mama oder wer macht das, sondern der Schöpfer aller Dinge, der Schöpfer des Universums, der alles unter Kontrolle hat, den bitten wir. Und der ist auch in der Lage, das zu tun. Das heißt, wir wissen, diese Bitten sind eigentlich irgendwo auch Dinge, die ja uns selber betreffen. Und wir wissen, die wir tun sollten. Und wir wissen, wir können das nicht. Wir schaffen das nicht allein, wenn Gott uns da nicht hilft. Wenn Gott uns das nicht durch uns tut. Wir erwarten alles von ihm. Also in ganz kompakter Weise Gottes Wille in diesem Vaterunser. Und ich denke, es wäre eine gute Übung, immer wieder neu diese Bitten auch auf die Situationen unseres Lebens anzuwenden, unser Umfeld, und zu schauen, wie können wir das umsetzen? Was kann das bedeuten für unsere Fürbitte? Ganz konkret. Blick hinaus in die Welt. Ja, soweit die Frage, was können wir bitten? Ich möchte jetzt 2 Aspekte noch herausgreifen, nämlich die Einigkeit der Gemeinschaft. Jesus hat eine ganz, ganz besondere Verheißung gegeben auf die Einigkeit der Gemeinschaft. Das ist etwas ganz, ganz Zentrales. Hier habe ich zitiert Matthäus 18, Verse 19 und 20. Wenn 2 unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Ich habe einmal darüber nachgedacht und in der Bibel geforscht, was Jesus konkret gebeten hat. Das ist erstaunlich wenig. Aber herausragen aus dem hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, 4 mal die Bitte um Einigkeit, um Einssein der Jünger, um Einssein der Gemeinde nachher. Und ich habe viel darüber nachgedacht. Ich war vor 2 Jahrzehnten einmal, hatte ich Gelegenheit, eine Gemeinschaft der Hutterer Brüder zu besuchen. Und die haben gesagt, wir treffen Entscheidungen, die Gemeinschaft betreffen, einstimmig oder nicht. Solange wir nicht einstimmig sind, fällen wir keine Entscheidungen. Und es ist eigentlich eine sehr weise Angelegenheit, denn wenn man sich das ein bisschen überlegt, die Gründe, warum wir nicht einig sind, warum wir uneinig sind, sind häufig so, dass da gibt es irgendwelche kleinen Missverständnisse, Ungereimtheiten, vielleicht gewisse Antipathien, nicht alle Menschen sind einander gleich sympathisch. Und dann kommt es, dass der eine was sagt, der andere fühlt sich vor den Kopf getreten, der Sitzungsleiter sagt, wir haben jetzt keine Zeit mehr, Schluss und keine Diskussionen, und beim nächsten Mal, wenn es dann um irgendeine Frage geht, sagt der andere, aha, wenn der das will, dann will ich's justament nicht. Da geht es dann überhaupt nicht mehr um die Sache. Und dann kommt ein Streit und heftige Diskussionen und so weiter, bis dann irgendwo eben vielleicht einer auf den Tisch haut und sagt, so und so wird entschieden. Das heißt, es geht bei der Einigkeit letztlich in hohem Maße auch um Versöhnung und um Frieden untereinander. Ich glaube, wenn eine Gemeinschaft einige Entscheidungen trifft, dann kann man ziemlich sicher sein, dass die Frieden untereinander haben und versöhnt miteinander leben. Und das ist sicher ein wesentliches Ding, eine ganz wesentliche Sache in der Gemeinde. Und daher liegt auch hier eine ganz besondere Verheißung drauf. Denn Jesus sagt, wenn in Johannes 17, wenn ihr eins seid, dann wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ich Gott bin letztlich. Ja, soweit die Einigkeit. Und als Zweites, was auch beim Gebet ganz wichtig ist, ist die Beharrlichkeit. Hier möchte ich das Gleichnis von der bittenden Witwe aus Lukas 18 herstellen oder heranziehen. Jesus fordert uns in diesem Gleichnis auf, beharrlich zu beten und nicht locker zu lassen. Das ist diese Witwe, der Richter, der Gott und Menschen nicht scheut. Und die Witwe kommt zu ihm und sagt, schaffe mir Recht. Und der Richter sagt, will ich nicht, interessiert mich nicht. Und sie kommt und kommt und kommt, bis er schließlich nachgibt und sagt, na, die ist so lästig, da will ich jetzt doch was tun. Jesus aber sagt, hört, was der ungerechte Richter sagt, sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und dann sagt er, er wird, wahrlich, ich sage euch, er wird ihnen in Kürze Recht schaffen. Das heißt, Kürze, ja, Moment, das ist vielleicht so ein Begriff, da habe ich auch immer wieder nachgedacht. Ich habe immer schon gesagt, Herr, was ist bei dir in Kürze? 1000 Jahre sind vor dir ein Tag. Also das ist so. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, Gott betrachtet alles auch aus dem Sicht der Ewigkeit. Und ein Gebet oder unsere Gebete entscheiden, die wir vielleicht ein paar Jahre oder Jahrzehnte hier beten, ob Menschen zum Glauben kommen oder nicht, entscheidet über die Ewigkeit. Wenn wir hier 5 Jahre, 10 Jahre für einen Menschen, für eine Situation beten und der Mensch kommt zum Glauben, findet zu Gott, dann hat das Auswirkungen auf die Ewigkeit. Was sind da schon 5 oder 10 Jahre oder weiß ich wie viel? Also insofern ist es mit der Kürze schon durchaus gerechtfertigt. Und dieses beharrlich Beten ist auch eine Frage, ich mache das bei den Kindern ganz gerne. Ich will das und das. Dann denke ich mir, na gut, und im nächsten Augenblick wollen sie das und das. Jetzt warten wir einmal. Wollen sie es nächste Woche immer noch oder in einem Jahr? Dann ist es ihnen wirklich wichtig. Also was ist uns wirklich wichtig? Was ist uns so wichtig, dass wir damit immer wieder vor Gott gehen? Wofür sind wir bereit, immer wieder zu ringen, zu arbeiten, zu beten? Geduld ist letztlich auch angesagt, das ist eine absolute Schlüsseltugend für geistliches Leben. Übrigens denke ich mir das bei meinen Kindern auch so, nicht nur fürs geistliche, sondern auch fürs weltliche Leben. Also sie hätten so gern schon die Schule hinter sich und alles Mögliche und so weiter. Also es ist gut, dass man Schritt für Schritt durchs Leben geht. Und ich habe im Winter heuer das erlebt, wir haben eine Situation im Umfeld, die sehr, sehr schlimm ist. Und wir beten seit mittlerweile 8 Jahren und man hat den Eindruck, es wird immer schlimmer. Und ich habe Gott sehr ernsthaft gefragt, was soll das? Und da hat mir Gott dieses Gleichnis auf ganz überraschende, erstaunliche Weise gegeben und darum habe ich das auch hier hergestellt und hat mir damit eigentlich gesagt, erstens, er steht hundertprozentig zu seinen Verheißungen. Ich kann mich darauf verlassen, absolut. Und ich soll weiter beten. Und das Zweite ist, unsere Aufgabe, meine Aufgabe ist, erstens zu vertrauen und zweitens weiter zu beten. So einfach ist das. Und darum beten wir weiter, egal wie das jetzt weitergeht. Gott wird irgendwann eingreifen. So, jetzt noch ein paar Überlegungen oder Fragen. Wie könnte man das Ganze jetzt praktisch umsetzen? Gebet der Gemeinde besteht ja aus mehreren Bereichen, jeder Einzelne, Familie, Gruppen, Kreise. Es könnte eigene Gebetsgruppen geben. Es gibt, so viel ich weiß, auch hier eine. Und es gibt aber dann auch noch das Gebet im Gottesdienst. Und darum geht es mir jetzt. Die Bibel gibt uns keine genaue Anweisung, wie das Gebet zu gestalten ist, was sicher daran liegt, dass eben Gebet auch Beziehung ist, Beziehung der Gemeinde mit dem lebendigen Gott. Und die Fürbitte ist ein Teil davon, ein Teil dieses priesterlichen Dienstes der Gemeinde in der Welt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, das zu tun und ich glaube, auch jede Gemeinde muss das irgendwo immer selbst entwickeln und vielleicht weiterentwickeln. Und da möchte ich gleich etwas einschieben, das nenne ich Kultur des Gebetes. Wir hatten vorige Woche hier gemeinsam im Gottesdienst mit der rumänischen Gemeinde, die da waren, haben das vielleicht, ist euch das auch aufgefallen, das Gebet war ganz spannend, die Rumänen haben ganz anders gebetet als wir, also da war wirklich so Stimmung und da ist was abgegangen und die haben nicht einmal Luft geholt, hat schon der Nächste angefangen und ich habe mir immer gedacht, wann werden wir endlich einmal von der Moga-Wert rankommen und dann war es ein richtiger Kontrast, die Gebete von den Leuten der Moga waren ruhiger, langsamer, leiser, stiller, waren auch Gebete. Aber dazu ist zu sagen, ich habe also vielleicht auch noch das in London einmal in einer charismatischen Gemeinde fantastische Gebete erlebt. Das war so richtig, also das war fast wie Musik, da ist man so zusammengestanden im Kreis und die haben gebetet und bewegt und sich bewegt und gesungen und in Zungen geredet und Lord, come and do und alles mögliche. Also es war richtig Stimmung, es war mitreißend, eine Viertelstunde lang, 20 Minuten lang, war ganz fantastisch. Und in Indien war ich auch schon 2-mal und habe also erlebt, wie dort gebetet wird, auch da teilweise so Power, Lord, come, the Holy Spirit und do this and that und so weiter. Wirklich toll. Aber nur weil jemand laut oder intensiv oder kraftvoll betet, ist es noch nicht unbedingt ein geistliches oder geistlicheres Gebet. Auch wenn jemand stiller betet, ist es deswegen nicht unbedingt ungeistlich, aber auch noch nicht unbedingt geistlich. Ich würde sagen, das ist so eine Sache der Kultur. Wir haben in Mitteleuropa sicher eine ganz andere Kultur als in Indien. Und auch bei uns gibt es sehr große Unterschiede der Menschen. Es gibt so Menschen, die eher ruhiger sind, gesetzter Menschen, die sind mehr so heftig. Also da gibt es so etwas, das mag auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sein. Was viel wichtiger meines Erachtens als die Kultur ist, ist das, was ich hier Struktur nenne. Es gibt in den eher liturgisch orientierten Kirchen im katholischen Bereich, orthodoxe Kirchen, die römisch-katholische Kirche, gibt es diese vorgeformten, diese liturgischen Gebete. Finde ich eine tolle Sache, da wird jeden Sonntag alles gebetet, was denen wichtig ist. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, naja, das ist so floskelhaft, da denkt ja keiner mehr mit. Die Gefahr ist natürlich gegeben. Hier, es wäre vielleicht auch Psalmgebet zu nennen. In den Psalmen haben wir einen unglaublichen Fundus. Und in diesen Liturgien ist meistens eigentlich jeden Sonntag auch ein Psalm dabei. Finde ich auch wunderbar. Bei uns ist das freie Gebet, das ist so in den freien Gemeinden eher das freie Gebet, vorherrschend. Das ist auch was Wunderbares. Was ich so mag, ist, jeder kann beten. Wir können beten, was wir wollen, was uns gerade wichtig ist. Und ich denke mir, es ist auch hier so, nicht nur, man betet einfach um des Betens willen, weil das halt jetzt in der Liturgie dran ist, sondern die Leute, die beten, meinen das auch, hoffe ich zumindest, denke ich zumindest. Ein Problem sehe ich allerdings, es beten meistens nur wenige und ich habe den Eindruck, dass viele Leute sich nicht sehr wohl fühlen, wenn sie alleine laut hier in einer großen Runde beten sollen. Das mögen viele nicht so gerne. Und wenn Themen oder Vorgaben fehlen, ist dann auch immer die Frage, was beten wir dann eigentlich heute? Ich meine, wenn ich jetzt zu beten anfange, könnte ich eine halbe Stunde lang Themen auflisten, über die man beten kann. Und es geht wahrscheinlich jedem so. Und die Frage ist, was nehme ich jetzt? Was ist uns heute hier für die eine Minute, die ich jetzt beten will, wichtig? Dazu kommt vielleicht auch so ein bisschen unausgesprochene und unklare Regeln, vor allem wenn man ein bisschen neuer ist. Wie lang darf ich beten? Was soll ich beten? Also das sind so Unklarheiten. Ich denke, wenn wir das Gebet, auch dieses freie Gebet vertiefen wollen, werden wir nicht umhin kommen, ein bisschen mehr vielleicht zu organisieren. Und da sehe ich zwei Aspekte, einerseits inhaltlich und andererseits vom Ablauf her. Vom Inhaltlichen denke ich einmal, wäre es sicher gut, wenn auch die Gemeinde sagt, was ist uns wichtig und so ein bisschen sich Gedanken macht, Anliegen zusammenzutragen. Das könnte im Rahmen der Gemeindeleitung sein, das könnte in einem eigenen Gebetsteam sein, das könnte in einem Gemeindeforum sein, das könnte immer wieder wiederholt werden in Besprechungen und dergleichen. Und dass man dann einfach so Themenkreise vielleicht sammelt. Und die könnte man dann zum Beispiel im Gottesdienst verteilen über das Jahr. Was weiß ich, jeden ersten Sonntag betet man hier über die Gemeinde, jeden zweiten Sonntag über den Bezirk und die Stadt, jeden dritten Sonntag über die Weltmission oder über die Politik der EU oder irgendwas. Also da lässt sich sicher sehr, sehr viel machen. Erfordert natürlich eine gewisse übergreifende Planung. Und vom Ablauf im Gottesdienst her wäre eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel sagt, man macht eine Gebetsleitung im Gottesdienst, so wie man eine Musikleitung hat, wie es einen Kinderbeitrag gibt, wie es einen Prediger gibt. Juhu, haben wir noch einen, der was vorzubereiten hat. Wir haben eh alle nichts zu tun. Aber wahrscheinlich wäre es hilfreich. Vielleicht kann es auch der Leiter des Gottesdienstes machen. Könnte man zum Beispiel auch Gebete, Anliegen vor dem Gottesdienst sammeln, habe ich in manchen Gemeinden erlebt. Da war immer einer da, der war Ansprechpartner und man gesagt hat, wir haben ja ein wichtiges Anliegen, ist man zu dem hingegangen. Man könnte auch vorbereitete Gebete einmal haben, das mit freien Gebeten mischen, vielleicht Psalmen hineinmischen. Was ich einmal sehr interessant erlebt habe, in London war das auch, war in einer Gemeinde, die haben sich zum Gebet in Kleingruppen, so die Sitznachbarn, 3-4 Leute zusammengesetzt und haben miteinander gebetet. Das war natürlich eine ziemliche Unruhe im Raum, aber in der kleinen Gruppe ist die Hemmschwelle zu beten wesentlich geringer und jeder kommt dran. Man könnte da sogar sagen, die links beten, was weiß ich, über die Weltmission und die in der Mitte über die Gemeinde oder so. Also dann könnte man vielleicht ein bisschen erreichen, dass die Leute sich manchmal woanders hinsetzen, weil sie wollen einmal über was anderes beten, dass nicht immer alle am selben Platz sitzen, falls das gewünscht wäre. Also da gibt es sicher viele Möglichkeiten und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und da kann man sicher einiges machen, um das zu gestalten. Die Frage ist natürlich, es gibt viele bewährte Möglichkeiten, Anregungen. Wollen wir das? Wollen wir das vertiefen? Vielleicht gibt es ganz andere Möglichkeiten. Ich habe einfach ein paar Ideen gebracht, die ich anderswo gesehen habe. Könnte noch mehr Ideen dazu bringen. Ich denke, es ist ein Angebot, eine Möglichkeit da und die Verheißungen Gottes sind da. Die Aufforderung Gottes zu bitten ist da. Und die Frage ist, können wir das besser noch gestalten, vertiefen, noch hier noch mehr machen? Und ich glaube, das Potenzial ist gegeben. Gerade wenn ich denke, wir suchen eine Vision für die Gemeinde, das wäre doch auch etwas, das wir jeden Sonntag bitten, dass uns der Herr wirklich zeigt, wo er uns hinschicken will oder was er uns für eine Vision geben will. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch einmal daran erinnern, Gebet ist nicht Selbstzweck. Und hier dieses Herz noch einmal herstellen, einfach zur Erinnerung. Das ist diese Achterschleife, die Gott will, durch unser Herz die Not der Welt vor Gott und das Leben Gottes durch unser Herz in die Welt. So kommt Gott in die Welt und so gelingt das Leben und so werden auch Menschen zum Glauben finden. Und jetzt denke ich, habe ich genug geredet und wir sollten schlicht und ergreifend beten.